Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen, Kapitalcafé Folge 18. Heute wieder mit Carsten und mit Flo. Der liebe Ben ist auf der Gamescom, macht dort Geschäfte und wir wollen in der heutigen Folge wieder über die Magnificent Seven sprechen. Und es geht heute um Amazon. Bevor es damit aber losgeht, Carsten, die Frage an dich. Hast du mal in dein Depot geschaut?
Genau, bei mir ging es auch so, dass gestern ist ein ganz schönes Massaker im Depot gewesen. Und warum erzählen wir euch das? Weil sagen wollen, das gehört halt auch dazu, dass es solche Momente gibt. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist irgendwie, die Märkte haben jetzt erfahren, dass die Zinsen in den USA doch nicht so schnell gesenkt werden sollten, wie sie erwarten oder dass es man nicht genau weiß. Und dann reagiert der Markt halt. Und das ist halt eigentlich meistens eingepreist sozusagen. Also in den Aktienmärkten ist dann schon eingepreist, dass irgendwann die Zinsen steigen werden. Das passiert dann nicht und dann korrigiert sich das. Aber das ist jetzt kein großes Ding. Ich erinnere mich am Anfang, als ich mit dem Investieren angefangen habe, wenn sowas passiert ist, dann ist bei mir der Stift gegangen. Aber das ist tatsächlich, das sitzt man aus. Ich kriege sowas teilweise nur zufällig mit, weil ich zufällig mal reingeguckt habe.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In solchen Situationen gilt es einfach Ruhe bewahren und diese Schwankungen gut auszuhalten. Und dazu muss man auch nicht jeden Tag ins Depot schauen. Wir schauen auf jeden Fall jetzt nach vorne und wir schauen wieder auf die Magnificent Seven. Und dieses Mal wollen wir euch Amazon etwas näher vorstellen.
Genau. Dann mache ich nochmal kurz eine Zusammenfassung zu den Magnificent Seven. Für die Leute, die letzte Folge nicht dabei war, shame on you. Das sind die sieben Riesenwerte aus den USA, Tech-Werte. Das ist Alphabet, in Klammern Google, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, also Facebook und WhatsApp und Instagram, Nvidia und Tesla. Und die sind wirklich riesig im Markt. Also die machen im Nasdaq 43% der Kapitalisierung, also Marktkapitalisierung, also Umsatz aus und ziehen sozusagen die Märkte. Also vieles ist im S&P 500 oder auch, wie wir letztes Mal festgestellt haben, vielen eurer ETFs nach oben geht, wurde von denen getrieben. Genau. Und da wir sozusagen Google, Alphabet schon hinter uns haben, beschäftigen wir uns heute mit Amazon, was für mich persönlich auch eine Geschichte ist, weil ich da 5 Jahre gearbeitet habe. Und wir schauen uns das mal an. Also Amazon kennt ja eigentlich, also jeder in Deutschland kennt Amazon. Und genau, das ist ein Riesenkonzern. Und ich habe mir das ja hier nochmal aufgeschrieben, nur mal zu zeigen, so also welche Marken da alles dazugehören. Da gehört natürlich Amazon Echo, also Alexa dazu, Ring, diese Kameras, Audible gehört zu Amazon, Twitch gehört zu Amazon, IMDb gehört zu Amazon, Kindle gehört natürlich zu Amazon und die haben auch vor einiger Zeit Metro Goldwyn Mayer, also MGM, gekauft, wo dann solche Marken dazugehören wie James Bond, Fargo, Rocky oder jetzt auch diese Vikings-Serie. Also sie sind riesengroß aufgestellt und haben viele Marken unter sich. Genau, und wie machen die eigentlich ihr Geld? Also Amazon kennt man ja als Online-Store und das ist auch tatsächlich ein großer Teil des Umsatzes. Also ungefähr 40% des Umsatzes geht über die Stores und 25% ungefähr über sogenannte Third-Party-Seller-Services. Also alles, was alle Anbieter, die bei denen auf der Plattform verkaufen, zahlen auch Gebühren. Und das heißt also 65% des ganzen Umsatzes hängt an dem, was wir als Retail kennen, so wie wir Amazon halt eben kennen. Gleichzeitig haben sie auch einen Cloud-Service, das heißt für Unternehmen, die Serverinfrastruktur brauchen, kann man das bei Amazon sozusagen buchen. Das ist AWS, Amazon Web Services heißt das. Die machen 17% des Umsatzes aus. Dann machen sie selber auch, haben sie auch Werbeservices, also dass du Werbung buchen kannst, entweder auf Amazon oder auch extern. So, das wird dann über die verwaltet. Da sind wir bei 9%. Dann haben wir die Abos, also Prime und eigentlich nur Prime, oder? Ja. 7%. Und dann haben sie noch physische Geschäfte, das kann man aber vergessen, das läuft unter ferner Liefen. Und dabei ist dann halt eben auch spannend, wenn man das halt sich anhört, okay, diese Amazon Web Services machen 17%, 20%, sagen wir mal, des Umsatzes aus, aber die machen fast 60% des Gewinns aus. Also das ist eine wirklich, wirklich hohe Marge, die da fahren. Und das ist halt deren Wachstumsbusiness gerade. Also da haben die da irgendwann mal mit gestartet, haben sich gesagt, hey, wir haben selber auch Serverinfrastruktur, wir machen das jetzt selbst. Ich glaube auch Lidl hat sowas gestartet und will sowas starten. Also das ist auf jeden Fall das ist der Gewinntreiber. Und gleichzeitig ist auch Advertising, also die Werbeangebot, ist bei denen sehr, sehr stark am Wachsen. Und das sind halt so, und Werbung ist halt der absolute Hammer, weil das ist direkt, also Werbung hat super hohe Margen und das geht direkt in den Gewinn. Wollte ich nochmal mit euch ein bisschen in die Zukunft gucken von Amazon. Also die Online-Stores, da wird ja viel vermutet, dass Amazon sozusagen da seine Markteintrittsbarriere hat, weil man kommt da nicht, erstmal kommt man gegen die Marke Amazon nicht so gut an und zweitens haben die natürlich auch dahinter das ganze logistische Netzwerk, also die ganzen Versand und sowas, was sie alles betreiben, die Lagerhäuser und so. Und Amazon kann sich eigentlich immer mehr aus dem eigenen sozusagen, dass sie da selber was machen, mit ihren eigenen Produkten zurückziehen und immer weiter auf diese Plattform gehen und irgendwann gucken, dass sie eigentlich nur noch der Marktplatz sind und gleichzeitig noch dafür sorgen, dass Leute Werbung da schalten müssen. Und das ist natürlich eine Wegelagerei, weil man halt da gucken muss, wie bei Google, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Lego bin, muss ich halt auf meinen eigenen Markennamen Werbung schalten, weil sonst irgendwie Playmobil das macht. Und gleichzeitig dann halt eben das Advertising-Geschäft und AWS, was stark treibt. Und dann habe ich mir aber trotzdem mal angeguckt, so was sind so die interessanten Zukunftstechnologien, in die Amazon investiert. Also wie zum Beispiel, wie wir es letzte Woche hatten, Waymo, diese selbstfahrenden Taxis. Da ist natürlich Alexa erstmal dabei, wobei ich immer noch nicht genau weiß, wie erfolgreich das ist. Aber die investieren sehr, sehr viel in Roboter. Und da geht es halt vor allem, also zwei Projekte, Vulcan und Deepfleet. Das sind eben die Roboter, die sie in ihren Lagern einsetzen. Und die haben da teilweise, also dieser Vulcan-Roboter, der hat jetzt irgendwie schon Tastsinn und kann das irgendwie, das sind halt hochmoderne Roboter, die eben genau nicht nur bei Amazon im Fulfillment Center heißen, die also im Lager Tätigkeiten ausführen können.
Ja, total spannend, dir dazu zu hören. Ich glaube, Amazon arbeitet ja auch noch an so einem Satellitennetzwerk, ähnlich wie das Elon Musk ja mit Starlink hat, für eine flächendeckende Internetversorgung. Also Amazon ist echt breit aufgestellt.
Und sie bauen natürlich auch, weil sie sehr auf KI setzen, schon immer irgendwelche Supercomputer und versuchen da in dem AI-Game auch stark mit dabei zu sein.
Zudem ist ja Amazon auch bei dem Thema Patente ganz weit vorne, ne?
Ich weiß noch, damals bei Amazon hatte ich mir irgendwann mal so Patente angeguckt, die Amazon hat. So, das sind auch öffentliche Daten, das ist jetzt nichts, was ich intern teile. Und dann hatten die zum Beispiel Patente für so eine Art Bienenhive.
Also Bienenstock.
In dem sitzen dann die Drohnen drin und ziehen dann halt alle aus oder die können sich dann miteinander verbinden, um dann eher höheres Gewicht zu heben und so. Da müssen wir halt nochmal schauen, wie das halt wirklich ist. Und was sie auch machen, sie gehen sehr in dieses Healthcare, also die haben auch Lizenzen oder Unternehmen gekauft, die Lizenzen haben in den USA, um eben Apotheken auch oder Apothekenprodukte, also Medizinprodukte anzubieten. Da sind sie auch sehr groß. Und ich glaube, dann sind natürlich, weil wir hier ein Podcast sind, mit Wondery sind sie auch noch im Podcast-Business. Das weiß ich aber nicht, ob das wirklich gut läuft.
Auf jeden Fall kann man über die Plattform auch unseren Podcast hören. Carsten, zum Schluss, du hast dich jetzt viel damit auseinandergesetzt, man merkt deine Leidenschaft, du kennst das Unternehmen auch von innen. Was ist dein Fazit, wenn du an Amazon denkst?
Für mich ist Amazon ein solides Investment. Ich selber bin natürlich auch investiert.
Investieren ist ein gutes Stichwort. Amazon kann man natürlich direkt über die Aktie holen, aber natürlich ist Amazon auch ein Big Player in dem Thema ETF. Und ich habe mal kurz reingeschaut, im Durchschnitt, in dem breit gestreuten ETF liegt der Amazon-Anteil bei ca. 4%, also zum Beispiel im S&P 500. Aber bei Branchen- und Themen-ETFs zum Beispiel auf Fokus mit Konsum und Technologie ist der Anteil schon deutlich höher, also dass man dann bei rund 21-22%. Was ja auch immer größeres und wichtiges Thema ist, ist ja, und wir haben es bei Google ja auch schon mal letzte Woche gehört, die Suche verändert sich auch durch AI.
Es ist auch tatsächlich so, ich kriege jetzt die ganz genaue Zahl nicht hin, aber weil sich das auch immer wieder verändert, aber es ist schon so, dass ein über 50% hoher Anteil, zumindest in den USA, an Produktsuchen, die gemacht werden, das geben die Leute nicht bei Google ein, wenn ihr mal selber denkt, wie ihr das macht, die geben das direkt bei Amazon ein. Also es ist halt einfach auch eine Produktsuchmaschine und dadurch ist natürlich dieses Advertising-Business super stark.
Okay, Amazon ist zu Recht unter den herrlichen 7, war mal ein bisschen anders, sehr ausführlich, aber auch sowas muss man Platz und Zeit haben im Kapitalcafé. Ihr wisst, ihr sollt im Kapitalcafé auch immer ein bisschen was lernen und wir sind auf das Thema gekommen, weil BYD das vor kurzem durchgeführt hat, einen sogenannten Aktiensplit. Und das kann manchmal für ein bisschen Verwirrung im Depot oder eine komische Darstellung im Depot sorgen. Was ist es denn eigentlich? Es ist eigentlich eine reine technische Maßnahme eines Unternehmens, bei der die Anzahl der ausgegebenen Aktien erhöht wird, während der Gesamtwert des Unternehmens gleich bleibt. Also an dem Beispiel, du hast eine Aktie, die kostet 100 Euro. Beim 1:10 Split wird aus einer Aktie 10 Aktien zu 10 Euro. Wichtig ist aber, am Wert deines Depots ändert sich gar nichts. Nur die Anzahl der Aktien und der Stückpreis werden angepasst. Warum machen das Unternehmen? Wenn eine Aktie sehr teuer wird, zum Beispiel mehrere hundert Euro, sinkt die Attraktivität für Kleinanleger. Durch den Split wird der Preis pro Aktie günstiger und handelbarer. Jetzt gab es eben vor ein paar Tagen bei BYD den Split, beim Split von 1:5 und danach hatten Anleger mehr Aktien im Depot, der Depotwert bleibt aber gleich. Es dauert immer ein bisschen, bis die neuen Aktien dann im Depot eingebucht werden, das läuft technisch über eine Clearingstelle und den jeweiligen Broker kann aber ein paar Tage schon in Anspruch nehmen und dadurch hat man vielleicht eine komische Darstellung im Depot. Aber ganz wichtig, dein Vermögen ist in dieser Zeit nicht weg. Es ist nur eine Frage der technischen Verbuchung.
Ja, also ich habe das tatsächlich einmal jetzt erlebt bei Amazon. Das war vor ein paar Jahren, da war das irgendwie 1:10.
Ja, auch ein gutes Beispiel. Ich könnte es mir vorstellen, dass bei Rheinmetall sowas bald mal durchgeführt wird. Die Aktie ist extrem gut gestiegen in den letzten Jahren, um da auch weiter für Kleinanleger attraktiv zu sein. Die Aktie ist auf jeden Fall zu teuer, um zu uns ins Kapitalcafé-Depot zu kommen. Wir hatten letzte Woche schon mal kurz angekündigt, uns ist ja so ein kleines Malheur passiert. Wir haben es genannt das Anhäusergate und als Anhäusergate wollen wir heute mal aufklären, Carsten.
Ja, das ist ein kleiner Lapsus. Das Wort war das, was dir, glaube ich, nicht eingefallen ist gerade. Ist uns passiert und zwar unser Depot. Wir haben ja gesagt, wir wollen euch mal so zeigen, dass man nicht unbedingt da irgendwie sofort mit 10.000 Euro reingehen muss, sondern dass man auch immer so Geld, was einem was über ist. Jetzt hatte ich sehr viel Glück in letzter Zeit mit irgendwelchen Steuerrückzahlungen und Nebenkostenrückzahlungen. Und wir haben tatsächlich jetzt inzwischen schon 600 Euro investiert, wobei wir davon, also wir haben 600 Euro auf das Depot geladen und davon 580 Euro investiert und sind jetzt 480 Euro und sind jetzt schon mit 42% im Gewinn. Also wir sind eigentlich fast genau vor, wir sind dann glaube ich am 16. Mai sind wir gestartet, also fast genau vor 3 Monaten, haben jetzt einen Gewinn von 9%. Das ist natürlich jetzt nicht normal. Also wir beschäftigen uns viel mit dem Thema und wir sind da auch glaube ich sehr gut und weil wir die Köpfe zu dritt zusammenstecken, ist das glaube ich auch eine gute Basis, aber 9% in 3 Monaten ist schon ziemlich knackig, also ziemlich gut, so ein bisschen erschreckend gut. Dabei ist unser Haupttreiber, also ich erzähle das jetzt nochmal gerade auf der Tonspur, wir haben uns vorgenommen, drei ETFs, 3 Wachstumsaktien und 3 Dividendenaktien zu kaufen. Wir haben jetzt für Dividenden haben wir British American Tobacco, also Tabakkonzern oder hauptsächlich jetzt inzwischen Vape-Konzern. Das ist richtig durch die Decke gegangen. Da hatten wir dann auch nochmal nachgekauft. Das ist 27% gestiegen. Dann haben wir als Wachstumsaktie auf Flo's Anraten haben wir Fraport genommen. Das ist dann auch tatsächlich innerhalb von den letzten 3-4 Wochen, wo wir es gekauft haben, mit 17% gestiegen. Dann haben wir als Wachstum noch Alphabet gekauft, also Google. Das ist auch um 14% gestiegen und 2 ETFs. Das ist einmal den S&P 500, den wir auch dann regelmäßig besparen mit 25 Euro im Monat. Und der ist auch solide gewachsen und dann haben wir noch Digital Security ETF, der ist leider um 4% gefallen und jetzt kommen wir zum Anhäusergate. Wir haben auch Anheuser Busch InBev, das ist so eine Bierfirma, denen gehört Heineken zum Beispiel oder Bud Light, wenn sich erinnert, vor ein paar Jahren der Skandal, der da passiert ist in den USA. Sehr witzig auf jeden Fall. Der ist um 14% gefallen. Jetzt muss man aber dazu sagen, weil wir das teilweise hier auch auf Zuruf machen und vielleicht das in dem Fall nicht sehr solide gelaufen ist. Normalerweise besprechen wir das alles vorher und wägen dann auch ab, was wir ins Depot packen. Das war eine Idee von Ben, der wollte eigentlich, was war das, InBev oder so, der Mutterkonzern, auszusehen, das gekauft. Und da wurden wir jetzt auch abgestraft. Wir haben lange überlegt, ob wir das hier öffentlich darstellen sollen, weil es uns ja auch ein bisschen als stümperhaft darstellt. Aber im Grunde genommen war das jetzt ein Kommunikationsfehler. Das heißt, da sind wir jetzt 14% im Minus mit 9 Euro. Aber ich habe jetzt mal geguckt, kann sich ganz gut erholen. Und da warten wir einfach mal ab.
Manchmal brauchen gute Dinge einfach auch ein bisschen länger. Aber es zeigt schon, man sollte immer genau schauen, was man kauft. Am besten immer orientieren an der WKN-Nummer. Ich habe ja auch schon mal in der letzten Folge erklärt, was das ist. Dann kann man eigentlich erkennen, welche Aktie es ist oder welches Unternehmen dahinter steckt, dass euch sowas nicht passiert. Zum Glück war jetzt nicht unser ganzes Geld aus dem Kapitalcafé-Depot auf diesen einen Wert gesetzt. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Genau. Dazu muss ich auch sagen, das ist jetzt so ein typisches Beispiel für etwas, wo ich auf jeden Fall abraten kann. Ich bin jetzt gerade dabei, ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen zu investieren und damals zu Beginn habe ich dann auch irgendwie Podcasts gehört und dann, wenn dann jemand gesagt hat, dies, das, ist super, habe ich direkt nochmal gegoogelt oder mir YouTube-Videos angeguckt und in jedem YouTube-Video war dann immer, ja, ist total super und ich so, ja, wunderbar und manchmal habe ich auch wirklich spontan einfach irgendwie an der Bushaltestelle hat jemand Nike-Schuhe gehabt und ich so, ja, Nike, genau, oder kaufe ich. Und derzeit bin ich jetzt dabei, das Depot irgendwie, weil ich auch sehr, sehr viele Werte, Einzelwerte habe, das mal aufzuräumen und da auch Sachen zu verkaufen und teilweise auch ein paar schmerzhafte Verluste realisiere sozusagen, um da eben, ne, weil wenn jetzt irgendwas um 75% gefallen ist, kann ich jetzt zugucken, wie das weiterfällt oder langsam wächst oder ich kann das Geld rausnehmen und in was investieren, wo ich wirklich denke, dass das mehr bringt. Und deshalb kann ich nur abraten, irgendwie, also handelt nicht spontan an der Börse, handelt nicht aus dem Bauch raus. Und ja, wenn wir beim Thema Amazon nochmal sind, so, ich kenne das auch mit den Kaufimpulsen. Ich habe mir inzwischen angewöhnt bei Amazon, wenn ich so einen Hirnfurz habe und denke so, ich kaufe mir jetzt das und das, dann packe ich das erstmal in meine Shopping-Card und gehe ich ein paar Tage später nochmal rein und gucke mir das dann an. Und in 8 von 10 Fällen kaufe ich es dann am Ende nicht.
Was ähnliches wie eine Shopping-Card ist ja eigentlich auch die Watchlist. Da kann man sich Werte, Unternehmen, Aktien reinlegen, wie eine Art Warenkorb und erstmal beobachten, passt die Aktie zu mir, wie entwickelt sich die Aktie, will ich den Wert wirklich haben? Weil man sollte sich schon überlegen, ich kenne das auch, ich kann auch Impulskäufe und Aktien kaufen manchmal, wo ich mir denke, Mai, warum habe ich mir die denn geholt? Oftmals, weil es einfach super einfach ist. Dann geht man in die App und kauft einfach den Wert. Aber man sollte sich schon überlegen, eine Aktie ist ein anderes Invest. Also es ist vielleicht ein paar Turnschuhe.
Das hatte ich jetzt, Mercado Libre, also sowas wie das Amazon des Südamerikas, das ist bestimmt eine gute Möglichkeit. Dann packe ich das erstmal, wenn überhaupt, in so einen Sparplan und spare das vielleicht an und kaufe es halt nicht sofort. Am Ende endet man dann in einem Depot mit irgendwie 50 Posten und hat auch keine Strategie mehr oder auch keinen Überblick mehr und das ist alles nichts so, also. Nichts gegen Ben, der da mit seinen 5000 Posten Excel-Tabelle da rumhantiert, aber das ist dann halt eben seine Strategie und da hat der halt einen harten Überblick drüber.
Man muss aber auch sagen, Ben fährt mit seinen Dividendentiteln eine andere Strategie. Und er würde jetzt sicherlich sagen, wenn er dabei wäre, frag dich vor jedem Kauf nochmal, was ist dein Ziel? Das ist schon ein wichtiger Punkt. Eine Aktie ist jetzt nicht einfach mal, kauft man jetzt nicht einfach mal so, sondern man sollte sich da wirklich Gedanken machen und dazu wollen wir euch heute animieren.
Genau, zumal wenn man sich halt, wenn man Aktien so behandelt wie Turnschuhe, dann ist es so, die Turnschuhe, die sind nach einem Jahr oder zwei oder drei oder vier, ich weiß nicht genau, ich trage die einmal, bis die mir von den Füßen fallen, sind die durch und die Aktien willst du aber möglichst 20, 30 Jahre halten.
Eine Aktie, die man vielleicht auch länger im Depot haben möchte, haben wir heute im doppelten Espresso mit Flo. Build Your Dreams. Das verfolgen die Autobauer von BYD in den vergangenen Jahren ganz bestimmt. BYD ist einer der größten Hersteller von Elektrofahrzeugen in China und weltweit. Das Unternehmen produziert eine Vielzahl von Elektroautos, darunter PKWs, Busse und Nutzfahrzeuge. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen treibt das Wachstum voran. Neben den Autos ist BYD ein führender Hersteller von Lithiumbatterien, die in Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und anderen Anwendungen eingesetzt werden und produziert sowohl Batteriezellen als auch komplette Batteriesysteme. BYD beherrscht zunehmend nicht nur den Elektroautomarkt, sondern hat auch eine bedeutende Rolle im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen produziert Elektrobusse und hat sich führend in dieses Segment etabliert. Ein Blick in den Kaffeesatz. Aktuell bewegt sich BYD in einem hochkompetitiven Umfeld. Tesla, NIO, Geely oder auch westliche Hersteller wie Volkswagen investieren massiv in E-Mobilität. Gleichzeitig dämpfen geopolitische Spannungen und Handelskonflikte die Stimmung. Die jüngsten Aktiensplits sollten die Handelbarkeit für Investoren verbessern. Ein Zeichen, dass BYD weiter an der Börse sichtbar bleiben will. Für Anleger gilt, die Wachstumsstory ist intakt, aber Kursschwankungen gehören dazu. Kapitalcafé Fazit. Wer an die Zukunft der Elektromobilität glaubt und bereit ist, auch mal Volatilität auszuhalten, findet in BYD ein stark wachsendes Unternehmen mit internationalem Anspruch.
Ja, wunderbar. Und ich persönlich habe auch BYD-Aktien, was ich noch hinzufügen möchte. Ich finde es halt einfach mega, dass die wirklich alles irgendwie kontrollieren. Also die bauen die Batterien nicht nur und so, und die bauen ja auch irgendwie die Transportschiffe und haben da komplett die Hände drauf. Und von daher würde ich auch tatsächlich dafür plädieren, dass wir die jetzt in unser Depot aufnehmen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld zum Investieren und dann beobachten wir das mal genauer.
Okay, das ist doch eine gute Idee. Dann lass uns BYD als neuen Wert in unser Kapital-Café-Depot aufnehmen. Wer sehen möchte, wie sich unser Depot entwickelt, kann das auch auf Instagram oder auf X. Dort posten wir regelmäßig unter Kapital-Café auch die Entwicklungen, aber auch noch zusätzlich in der Woche interessanten Content. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir doch schon wieder durch für die Woche. Hat Spaß gemacht, auch wenn wir uns sehr freuen, wenn Ben nächste Woche wieder mit dabei ist. Das Kapital-Café ist einfach immer am besten, wenn wir zu dritt sind. In diesem Sinne, empfehlt uns weiter, hört gern rein, lasst uns Sterne da und abonniert uns gerne auch auf den Podcast-Playern oder auf YouTube. Das wird uns sehr helfen und dann bis nächste Woche.